Der jahrzehntelange Schattenkrieg zwischen Israel und dem Iran ist bereits im vergangenen Jahr in eine direkte militärische Konfrontation übergegangen. Vor wenigen Wochen kam es zum offenen Krieg. An der Seite von Israel sind es die USA, die den Iran angreifen. Abseits des direkten Kriegsgeschehens ist es vor allem eine Frage, die Beobachter der Geopolitik umtreibt: Was macht Russland? Moskau ist einerseits auf iranische Waffenhilfe mit Drohnen und Raketen für die Ukraine angewiesen. Gleichzeitig fürchtet es einen totalen Kollaps des iranischen Regimes, da dies die russische Präsenz in Syrien gefährden würde. Schon durch den Ukraine-Krieg hat Russland an diplomatischer und militärischer Hebelwirkung im Nahen Osten eingebüßt. Diese schwierige Rolle beleuchten wir nun mit Günter Greindl, General im Ruhestand des österreichischen Bundesheers. Er kennt den Iran nicht nur aus Akten, sondern durch verschiedene UN-Missionen auch aus dem Gelände. Guten Tag, Herr Greindl.
Ja, guten Tag.
Herr Greindl, Sie haben die Region über Jahrzehnte beobachtet. Wenn wir zurückblicken, wie hat sich die Rolle Russlands zum engen Militärpartner Teheran über die Zeit entwickelt? In welchen Schritten verlief das?
Ja, ich denke, dass diese Rolle immer enger geworden ist. Und Auslöser dieser größeren Kooperation war sicher der Ukraine-Krieg auch, wo Iran eben Russland unterstützt hat durch die Lieferung von Drohnen. Und das Problem, das Russland auch hatte, nämlich dass es in Syrien den Einfluss verloren hat. Und dadurch ist der Iran von besonderer Bedeutung geworden für Russland. Und wenn man die Geografie betrachtet, ja, würde diese Regime-Change-Operation gelingen und der Iran eine andere Position einnehmen als jetzt, dann wäre natürlich die südliche Flanke Russlands offen und die Einkreisung sozusagen Russlands im Westen, also in Europa durch die neue Mitgliedschaft von Finnland und Schweden in der NATO und dann noch der iranische Kontinent fast, ja, das ist ein riesiges Gebiet wie Westeuropa, würde dann dem Einfluss Russlands entschwinden und das wäre natürlich für Russland eine fatale Lage.
Inwiefern kann man denn Russland heute überhaupt noch als eigenständigen Akteur im Nahen Osten wahrnehmen? Man hat ja manchmal den Eindruck, Moskau ist einfach existenziell von iranischen Waffenlieferungen abhängig, aber gar nicht mehr wirklich ein Akteur.
Das sehe ich sicher nicht so. Im Nahen Osten wahrscheinlich wenig, ja, da haben sie Einfluss verloren. Aber man kann das kompensieren, auch in Afrika. Also in Afrika hat Russland an Einfluss gewonnen. Und mit Iran haben sie sogar eine strategische Partnerschaft eingegangen. Das ganz bewusst, weil der Iran spielt eine zentrale Rolle für Russland.
Nun sehen wir aber diese massiven Luftschläge gegen iranische Infrastruktur. Russland, das weiß man, verfügt über S-400-Systeme in Syrien, ein Langstrecken-Bodenluft-Lenkwaffensystem. Da stellt sich doch die Frage, warum bleibt Moskau militärisch so passiv, wenn sein wichtigster regionaler Verbündeter angegriffen wird?
Ich glaube, dass Russland sehr genau kalkuliert, wie weit es gehen kann. Es genügt ja normalerweise. Das war ja auch die Unterstützung, die der Westen der Ukraine gegeben hat, ja, mit Zieldaten, Waffenlieferungen und so weiter. Und genau dasselbe macht jetzt Russland mit dem Iran. Ich glaube, es ist nicht zu erwarten, dass da russische Kräfte eingreifen würden, ist auch nicht notwendig, auch so wie der Krieg jetzt verläuft, sondern das Wichtige ist, dass sozusagen eine Basis, eine Nachschubbasis da ist und die gewährleistet Russland, auch natürlich mit Fliegerabwehreinrichtungen. Es ist ja so, dass das anscheinend ziemlich effektiv ist, denn der Luftraum über Iran ist an und für sich nicht frei nutzbar. Ja, also Iran hat da doch noch große Chancen, seinen Luftraum zu verteidigen und es werden ja hauptsächlich Raketen aus Flugzeugen eingesetzt, die sozusagen von außerhalb Iran die Ziele angreifen.
Sie sagen, ein russisches Eingreifen sei gar nicht nötig. Was meinen Sie damit genau?
Ich meine damit, dass Iran eigentlich eine wirklich solide Verteidigung aufgebaut hat über Jahrzehnte. Sie haben also sehr viele Raketen zur Verfügung, alles verbunkert und schwer ausschaltbar. Und vor allem hat Iran eines, und ich habe ja, wie ich im Irak war, kurze Zeit ein iranisches Bataillon gehabt in den UN-Truppen und auch mit iranischen Offizieren diskutiert, habe ich kennengelernt, dass die wirklich gebildet sind und auch militärisch hervorragende Leute. Und vor allem eines haben sie immer wieder betont, wir sind noch leidensfähig. Ja? Und das zeigt sich anscheinend jetzt. Es war, glaube ich, ein Fehler zum Beispiel, den El-Khamenei da mit einem Dekapitationsschlag auszuschalten, das hat eher die Widerstandskraft erhöht als vermindert. Ich glaube, dass wir da den Iran eben falsch einschätzen, weil da doch eine gewisse einheitliche Haltung jetzt vorhanden ist, die man am Anfang nicht vermutet hat.
Sie haben bereits Ihre eigenen Erfahrungen in der Region erwähnt. Sie waren Kommandant der UNICOM an der Grenze zum Irak und damals ging es ja darum, das Vakuum nach dem Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait zu ordnen. Und wir könnten jetzt auf eine ähnliche Situation der Instabilität treffen, wenn das iranische Machtgefüge durch die aktuellen Angriffe eben doch zerbrechen sollte. Wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, welche Auswirkungen hat das dann auf die Stabilität der Nachbarstaaten wie Irak oder Syrien, wo eben Russland noch Stützpunkte unterhält?
Ja, die Stützpunkte in Syrien, die sind an der Mittelmeerküste, das sind also ein Luftwaffenstützpunkt und ein Hafen. Der Einfluss Russlands in Syrien, glaube ich, ist eher gering, ist aber insofern wichtig, weil auch die syrische Führung sozusagen das als Art Balance gegenüber dem Einfluss des Westens behalten möchte. Aber welche Auswirkungen das hat, ich bin da viel mehr besorgt, dass die Eskalation weitergeht und wir dort noch unter Umständen Dinge erleben, die man besser nicht sehen möchte, nämlich es besteht die Gefahr, dass das immer weiter eskaliert und schließlich ist es ein Konflikt, wo eine nicht mit Atomwaffen bewaffnete Nation gegen zwei Atommächte kämpft und wenn es da vielleicht brenzlig wird und es kommt zum Einsatz taktischer Atomwaffen, dann ist das, glaube ich, eine Eskalation, die da kann man nicht abschätzen, was dann passiert, ja.
Ist das eine realistische Gefahr, diese Eskalation? Die nukleare Komponente wird ja von Beobachtern immer wieder ins Feld geführt. Es ist aber schwierig für Laien zu beurteilen, wie realistisch das ist.
Ja, das ist auch für mich schwer zu beurteilen. Aber ich habe den Eindruck, nicht nur, dass also Israel doch sehr stark unter Beschuss ist von Iran und dass dieser Iron Dome, der dort aufgebaut wurde, jetzt seine Aufgabe nicht mehr erfüllt. Es ist dem Iran gelungen, die wichtigsten Radarstellungen auszuschalten. Und wenn dort sozusagen die Zerstörung weitergeht und es geht um die Existenz eines Staates, und das ist der einzige Grund, warum man Atomwaffen einsetzen würde, dann ist es schon ein mögliches Szenario. Aber wir hoffen, dass es nicht so weit kommt.
Um dieses Szenario zu verhindern, wäre es ja praktisch, wenn Russland eine stabilisierende Rolle übernehmen würde, was ja durch die Partnerschaft mit dem Iran theoretisch auch möglich wäre. Ist es aber auch in der Praxis noch möglich, dass Russland als Stabilisator wirkt oder ist das Tischtuch mit dem Westen und Israel endgültig zerschnitten?
Ja, Russland würde diese Funktion sicher erfüllen, wenn es eine Chance gäbe. Zurzeit ist diese Chance nicht gegeben, weil einfach der Iran, und das muss man natürlich akzeptieren, zweimal sozusagen getäuscht wurde. Vor dem 12-Tage-Krieg gab es ja Verhandlungen und dann erfolgte ein Angriff. Jetzt gab es wieder Verhandlungen und es erfolgte ein Angriff. Also es ist das Vertrauen vollkommen verloren gegangen. Ein Waffenstillstand zur jetzigen Zeit ist für den Iran nicht akzeptabel und Russland weiß das und wird abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird Russland eine Rolle spielen, um hier diesen Konflikt wieder zu lösen.
Sie sind Österreicher, Ihr Land war früher oft ein Standort für eine neutrale Vermittlung. Jetzt ist aber die Frage, ob es in dieser verfahrenen Lage, gerade nach dem Tod dieser hohen Führungskräfte in Teheran, überhaupt noch einen Raum für eine solche neutrale Vermittlung gibt. Wie schätzen Sie das ein?
Jetzt gibt es diesen Raum sicher nicht. Wir wissen aber nicht, wie sich die Lage entwickelt. Es könnte ihn wieder geben. Und natürlich wäre Wien ein geeigneter Ort. Es waren ja schließlich die ersten Atomabkommen mit dem Iran, sind ja in Wien verhandelt worden. Außerdem ist die UN-Behörde ist in Wien angesiedelt. Also an und für sich die Voraussetzungen wären gegeben, aber wie sich die Lage entwickelt, das ist schwer einzuschätzen.
Die ersten Prognosen von Donald Trump, der Krieg könnte in 4-5 Wochen erledigt sein. Wenn ich Ihnen zuhöre, wie gut sich der Iran auch verteidigt, dann wird das immer unrealistischer.
Ja, ich glaube, dass da eine große Fehleinschätzung erfolgt ist. Ja, man hat geglaubt, im Iran wäre es sozusagen eine große Welle der Opposition, die sofort, wenn man Khamenei besiegt, die Chance ergreifen würde zur Befreiung. Und wie wir gesehen haben, das ist nicht gegeben. Im Gegenteil, es gab eine Solidarisierung mit dem Regime. Man darf auch nicht unterschätzen den Glauben, ja, schiitische Glaube, der ist ja dort weit verbreitet. Das ist natürlich auch ein Faktor. Ich glaube, die Lage wurde da von Israel und von den USA nicht richtig beurteilt.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zurück auf die Rolle von Russland. Da gab es relativ schnell einfach die diplomatischen Verurteilungen des Angriffs. Das war es dann eigentlich auch schon. Erwarten Sie in den nächsten Tagen und Wochen noch irgendeine Intervention diplomatischer Natur oder schaut Putin jetzt einfach weiter zu, was passiert?
Ich glaube, er schaut zu, was passiert. Aber die Unterstützung ist ja gegeben mit Luftabwehrwaffen, sicher auch mit Versorgung mit Raketen oder Drohnen, wenn das notwendig ist. Also es gibt ja eine enge strategische Partnerschaft mit dem Iran. Und Russland, glaube ich, kann es nicht erlauben, dass der Iran sozusagen aus dieser Partnerschaft herausgebrochen wird, weil das natürlich Russland dann in eine sehr ungünstige Position bringen würde. Sie dürfen nicht vergessen, die ganzen Initiativen, die dort laufen, über die Belt and Road-Initiative und den Nordkorridor, das trifft sich alles im Iran. Und der Iran ist daher für Russland ein ganz wichtiger Partner.
Ist es atmosphärisch betrachtet für Wladimir Putin auch ganz schön praktisch, dass jetzt die ganze Welt in den Iran schaut und nicht mehr in die Ukraine?
Ja, selbstverständlich. Für Putin läuft es, glaube ich, momentan nicht schlecht. Ja, ob das so bleibt, werden wir sehen. Es ist ja auch so, dass jetzt die Ölknappheit auch ihm hilft, nicht wahr? Also wie gesagt, wir sind jetzt in einer Phase, wo es schwierig ist, eine Prognose zu machen. Die einzige Prognose, die ich machen möchte, ist, dass das ganze Problem noch weitergeht. Das wird sich nicht schnell lösen.
Im Gespräch zur Rolle von Russland im Irankrieg war Günter Greindl, ehemaliger Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres mit dem letzten Dienstgrad General. Besten Dank, Herr Greindl.
Bitteschön.